Sie spielen also mit dem Gedanken an ein Naturstammhaus. Vielleicht ist es sogar ein lang gehegter Traum. Das ist wirklich eine faszinierende Bauweise.
Absolut.
Wir haben uns Ihren Ratgeber dazu mal genauer angesehen. Eine wirklich ergiebige Quelle voller Details.
Mhm.
Unser Ziel ist jetzt, ja, die Essenz daraus zu ziehen. Was macht so ein Haus besonders? Worauf kommt es bei Planung und Bau wirklich an? Und was sind die echten Vor- und Nachteile?
Ja.
Ein Kompass für Ihr Projekt sozusagen?
Genau.
Also, lassen Sie uns eintauchen in die Welt der massiven Stämme und dieses besonderen Wohngefühls.
Genau, wir wollen mal hinter diese, ja, rustikale Fassade blicken. Ihr Ratgeber beleuchtet ja viele praktische Seiten von der Holzauswahl bis zur Energiebilanz. Das ist wichtig.
Stimmt.
Wir schauen uns an, was genau ein Naturstammhaus von anderen Blockhäusern unterscheidet, warum die Qualität und auch die Dicke des Holzes so entscheidend sind.
Mhm.
Dann, wie das Material vorbereitet wird und welche Rolle die Gebäudeform spielt.
Okay.
Und natürlich kommen wir auch auf die Technik zu sprechen. Dämmung, Brandschutz und die Tücken der Installationen in einem Haus, das ja quasi arbeitet.
Ja, das klingt spannend. Fangen wir mal vorne an. Was genau verstehen wir unter einem Naturstammhaus, also basierend auf Ihren Unterlagen?
Also, es ist ein Blockhaus, gebaut aus Baumstämmen, die weitgehend ihre natürliche runde Form behalten.
Okay.
Sie werden nur grob bearbeitet, entrindet, aber eben nicht zu rechteckigen Balken oder Bohlen gefräst wie bei, naja, industriell gefertigten Blockhäusern.
Ah ja.
Das ist das Geheimnis dieses ganz ursprünglichen, kraftvollen Aussehens. Das macht den Charakter aus.
Verstehe.
Und was sofort auffällt in dem Ratgeber? Die Auswahl des richtigen Holzes ist hier nicht nur wichtig, sie ist fundamental.
Mhm.
Ihre Quelle hebt hervor, dass bevorzugt hochgewachsene Nadelhölzer wie Kiefern oder Fichten aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet werden.
Mhm.
Besonders interessant fand ich den Hinweis auf Winterholz, also Bäume, die im Winter gefällt werden.
Ah, warum?
Dieses Holz enthält von Natur aus weniger Feuchtigkeit. Und das erhöht die Qualität deutlich und reduziert spätere Probleme, wie starkes Reißen oder Verziehen.
Okay, das leuchtet ein.
Ja, und es wird penibel auf die Herkunft geachtet, auf einen geraden Wuchs, die Position des Kerns im Stamm, alles, um sicherzustellen, dass die Stämme später möglichst formstabil sind und das Haus lange lebt.
Apropos Stämme. Ihre Dicke ist ja nicht nur eine Frage der Optik, oder?
Nein, absolut nicht.
Ihre Unterlagen nennen zwei gängige Varianten. Etwa 30 cm und rund 38 cm Durchmesser.
Genau.
Die dickeren Stämme mit 38 cm bringen natürlich mehr Masse mit. Das ist ja für die Stabilität, gerade bei größeren Häusern, sicher entscheidend.
Richtig. Mehr Masse, mehr Stabilität.
Und sie bieten auch von Haus aus eine bessere Wärmedämmung. Dazu kommen wir sicher noch.
Ja, sprechen wir gleich drüber.
Und klar, sie unterstreichen diesen massiven, urigen Charakter noch mehr.
Definitiv.
Die 30-Zentimeter-Variante wirkt etwas schlanker, vielleicht passender für kleinere Bauten oder wenn man es nicht ganz so wuchtig mag.
Genau, das ist dann eher filigraner.
Hier geht es also um eine Abwägung. Maximale Stabilität und Dämmung versus eine etwas feinere Ästhetik und potenziell geringere Kosten, nehme ich an.
Exakt, das muss man für sich entscheiden. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der dieses Bauen fundamental von anderen Methoden unterscheidet. Das zieht sich durch fast alle Bereiche.
Okay.
Das Holz lebt und arbeitet. Genauer gesagt, es trocknet und schwindet.
Ah ja.
Selbst wenn das Holz nach dem Schlagen gelagert und vorgetrocknet wird, hat es beim Einbau oft noch eine Restfeuchte von etwa 25%.
Mhm.
Und während es in den ersten Jahren im Haus auf die Umgebungsfeuchte heruntertrocknet, schrumpft es. Das nennt man Setzung.
Setzung, okay.
Und die ist erheblich. Der Ratgeber spricht von 8 bis zu 15 Zentimetern, die ein solches Haus in den ersten 2-3 Jahren an Höhe verlieren kann.
Was? 15 Zentimeter? Das ist ja enorm.
Ja, das ist wirklich viel. Und das muss bei jedem Detail der Konstruktion berücksichtigt werden. Immer.
Tu, das klingt nach einer echten Herausforderung für den Bau. Wie geht man damit um?
Präzise Planung und spezielle Techniken sind das A und O. Ihr Ratgeber erwähnt zum Beispiel Entlassungsschnitte im Holz.
Ah, wofür?
Um unkontrollierte Rissbildung zu minimieren, wenn das Holz trocknet. Aber es gibt auch einen Weg, die Setzung stark zu reduzieren und die Qualität zu erhöhen.
Und der wäre?
Eine sehr sorgfältige, kontrollierte, technische Trocknung der Stämme vor dem Einbau auf etwa 24% Feuchte.
Okay.
Damit lässt sich die Setzung auf ca. 1,5% der Wandhöhe minimieren.
Ah, das ist ja ein Riesenunterschied.
Ja, Das ist immer noch etwas, klar, aber deutlich weniger als bei nur luftgetrocknetem Holz. Das macht vieles einfacher.
Verstehe.
Das ist ein wichtiger Qualitätsfaktor, den man bei Anbietern unbedingt hinterfragen sollte. Dieses Setzungsverhalten müssen wir jetzt im Hinterkopf behalten, wenn wir über Dach, Fenster oder Installationen sprechen.
Verstanden. Die Setzung ist also der rote Faden. Ein anderer großer Planungsaspekt ist die Form des Hauses. Ihre Unterlagen stellen ja zwei Klassiker gegenüber: die einfache Rechteckform und die L-Form.
Richtig.
Das ist nicht nur Geschmackssache, sondern hat handfeste Auswirkungen auf Kosten, Wohngefühl und Energieverbrauch.
Genau.
Beim Rechteck liegen die Vorteile auf der Hand. Es ist die wirtschaftlichste Form. Weniger Ecken bedeuten weniger komplexen Materialzuschnitt, eine kürzere Bauzeit.
Ein einfaches Fundament und eine simple Dachkonstruktion. Stimmt.
Genau. Die Raumnutzung ist oft sehr effizient und durch das günstige Verhältnis von Außenfläche zu Volumen ist es energetisch top. Auch die Wartung ist einfacher. Der Nachteil. Naja, es wirkt architektonisch vielleicht schlichter und bietet ohne zusätzliche Anbauten wie Vieranden kaum wettergeschützte Außenbereiche.
Richtig. Die L-Form hingegen bricht diese Schlichtheit auf. Sie ermöglicht eine, ja, natürlichere Trennung verschiedener Wohnbereiche, etwa Wohnen und Schlafen.
Ah ja.
Der Knick schafft automatisch einen geschützten Winkel für eine Terrasse oder einen Innenhof. Das kann sehr reizvoll sein.
Stimmt.
Architektonisch wirkt es oft lebendiger, individueller. Man kann gut mit verschiedenen Belichtungssituationen spielen und spätere Anbauten sind oft leichter zu integrieren.
Aber?
Die Kehrseite ist klar. Die Konstruktion ist aufwendiger. Mehr Ecken, komplexeres Fundament, komplizierteres Dach.
Kostet mehr.
Ja, das treibt die Kosten in die Höhe. Man braucht in der Regel auch mehr Grundstücksfläche. Und die Planung muss sorgfältiger sein, um keine ungünstigen dunklen Winkel im Inneren zu erzeugen.
Das bedeutet also, wenn Budget und Energieeffizienz die oberste Priorität haben, ist das Rechteck oft die klügere Wahl.
In vielen Fällen, ja.
Wer mehr Wert auf architektonische Raffinesse, flexible Raumaufteilung und einen geschützten Außenbereich legt und dafür bereit ist, tiefer in die Tasche zu greifen, für den könnte die L-Form passen.
Genau.
Wichtig ist aber, beide Grundformen sind für Naturstammhäuser gut geeignet. Es hängt wirklich von ihren persönlichen Prioritäten und den Gegebenheiten ab.
Absolut. Und ein ganz wichtiger, oft übersehener Punkt, der in Ihren Unterlagen klar benannt wird, betrifft den Lieferumfang der Anbieter.
Oh, okay.
Wenn Sie ein Angebot für ein Naturstammhaus bekommen, bezieht sich das in aller Regel nur auf den Holzbau selbst.
Also die Wände und das Dach.
Ja, also die Wände decken den Dachstuhl ab Oberkante Fundament oder Kellerdecke. Das Fundament selbst, sei es eine Bodenplatte oder ein Keller, ist fast immer eine separate Leistung.
Ach was, das ist ja ein Riesenposten.
Genau. Das müssen Sie zusätzlich planen, beauftragen und budgetieren, oft mit einem lokalen Bauunternehmen. Das ist ein erheblicher Kostenblock, den man von Anfang an auf dem Schirm haben muss.
Ein sehr, sehr wichtiger Hinweis für die Kalkulation. Und wie präzise muss man sich den Aufbau vorstellen? Man hat ja diese naturbelassenen Stämme.
Ja, das ist das Faszinierende. Obwohl das Material so ursprünglich ist, erfordert der Bau höchste handwerkliche Präzision.
Mhm.
Ihr Ratgeber beschreibt, dass jedes Haus beim Hersteller einmal komplett in der Halle aufgebaut wird. Jeder Stamm wird individuell angepasst, nummeriert.
Ach, tatsächlich. Probeaufbau sozusagen.
Ja, genau. Und dann wird's für den Transport wieder zerlegt. Das garantiert die Passgenauigkeit auf der Baustelle.
Okay, clever.
Man verwendet ganze Stämme, auch sichtbar für Deckenbalken oder die Dachkonstruktion, was diesen authentischen Look ausmacht.
Zwischen die Stämme kommen Dämmmaterialien, oft natürliche wie Schafswolle oder Kork, um Winddichtigkeit zu gewährleisten.
Und der Aufbau selbst?
Der eigentliche Aufbau des Holzskeletts vor Ort geht dann dank dieser Vorfertigung erstaunlich schnell. Oft nur wenige Wochen.
Wow.
Und wie sieht es mit der Energieeffizienz aus? Ein Dauerthema beim Hausbau.
Ja, genau. Wie schlagen die sich da? Hier punkten Naturstammhäuser gewissermaßen von Natur aus, wie ihr Ratgeber bestätigt. Massives Holz hat hervorragende Dämmeigenschaften.
Mhm.
Bei den üblichen Stammdicken von etwa 40 cm erreichen die Außenwände sehr gute U-Werte. Das ist der Maßstab für Wärmedämmung. Je niedriger, desto besser. Von bis zu 0,25 Wm²/km².
Das ist ziemlich gut, oder?
Ja, das ist sehr gut. Damit erfüllen diese Häuser problemlos die gesetzlichen Vorgaben der Energieeinsparverordnung, kurz ENEF. und können sogar Förderstandards wie KfW-Effizienzhaus 55 oder 70 erreichen, wenn die übrige Technik stimmt.
Das heißt, die massive Holzwand allein sorgt schon für gute Werte, ohne zusätzliche Dämmung an der Wand?
Genau, an der Außenwand selbst ist oft keine zusätzliche Dämmschicht nötig oder üblich. Ihr Ratgeber zitiert sogar Studien, die zeigen, dass massive Blockhäuser im Vergleich zu leichteren Holzrahmenbauten signifikant weniger Heizenergie im Winter brauchen. Bis zu 46% weniger.
46%? Das ist ja enorm.
Ja, und auch weniger Energie zur Kühlung im Sommer. Bis zu 24% weniger. Das Holz wirkt als Puffer, speichert Wärme und gibt sie langsam wieder ab. Das sorgt für ein sehr ausgeglichenes Raumklima.
Interessant.
Und die Setzung, über die wir sprachen, die verdichtet das Gefüge über die Jahre sogar noch ein wenig und kann die Dichtigkeit verbessern.
Ah, hat also auch Vorteile.
Gewissermaßen ja. Ökologisch ist Holz sowieso vorteilhaft, da es während des Wachstums CO2 bindet. Natürlich lässt sich das noch optimieren. Mit zusätzlicher Dämmung im Dach oder Fundamentbereich, moderne Heiztechnik wie Wärmepumpen, Solarthermie oder einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Klar, bleiben wir beim Holz. Muss man es außen streichen, um es zu schützen? Oder geht es auch naturbelassen? Viele mögen ja diesen vergrauten Look.
Ja, das ist eine häufige Frage. Ihre Unterlagen geben hier eine klare Antwort. Der beste Holzschutz ist baulich.
Baulich, wie meinen Sie das?
Ein großzügiger Dachüberstand ist das A und O. Empfohlen werden 1,50 bis 2,0 Meter an den Giebelseiten.
Okay.
Und 1,50 bis 1,80 Meter an den Traufseiten, also den Längsseiten.
Verstehe. Ein großer Hut fürs Haus.
Genau. Dieser Hut hält den Großteil von Regen, Schnee und starker Sonneneinstrahlung von den Wänden fern. Wenn das konsequent umgesetzt wird, kann ein Anstrich tatsächlich überflüssig sein.
Und was passiert dann mit dem Holz? Es bleibt ja nicht ewig so wie neu.
Nein, es wird mit der Zeit grau. Das ist eine natürliche Verwitterungsschicht, eine Patina, die das darunterliegende Holz sogar schützt.
Also ist das Grau nicht schlimm?
Überhaupt nicht. Das ist also keine Frage der Haltbarkeit, sondern rein des persönlichen Geschmacks. Wer den Holzfarbton erhalten möchte, kann natürlich Lasuren verwenden.
Die man dann erneuern muss.
Richtig. Die müssen dann allerdings regelmäßig erneuert werden. Ihr Ratgeber nennt Intervalle von anfangs 7-10 Jahren, später vielleicht alle 10-15 Jahre.
Okay.
Ein wichtiger Tipp daraus. Die Stirnseiten der Stämme, das sogenannte Hirnholz,
ja,
saugen Wasser wie ein Schwamm. Diese Schnittflächen sollte man zusätzlich versiegeln, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Das ist wirklich wichtig.
Guter Punkt. Und innen?
Innen kann man das Holz mit natürlichen Ölen oder Wachsen behandeln, um das Nachdunkeln durch UV-Licht etwas zu bremsen, wenn man das möchte.
Okay. Ein Punkt, der viele bei Holzhäusern verunsichert, ist der Brandschutz. Gibt es da Entwarnung aus Ihrem Ratgeber? Brennt das nicht wie Zunder?
Nein. Ganz im Gegenteil. Das ist eine der überraschenden Stärken dieser Bauweise, die oft unterschätzt wird.
Ach wirklich?
Ja. Massive Baumstämme sind extrem schwer entflammbar. Im Brandfall bildet sich an der Oberfläche eine Holzkohleschicht.
Hm.
Die wirkt wie eine Dämmschicht und verlangsamt das weitere Vordringen des Feuers stark.
Interessant.
Die Trägfähigkeit der Konstruktion bleibt dadurch erstaunlich lange erhalten. Ihre Quelle nennt Feuerwiderstandsklassen von F60.
F60? Was heißt das?
Das bedeutet, dass die Struktur mindestens 60 Minuten einem Normbrand standhält. Selbst bei Temperaturen um 900.000 Grad Celsius.
Wow, 60 Minuten bei der Hitze.
Ja. Das ist oft besser als bei Stahlkonstruktionen, die bei Hitze schnell ihre Festigkeit verlieren oder bei leichten Holzständerwänden.
Das klingt wirklich beruhigend. Gibt es weitere Vorteile im Brandfall?
Ja, zum Beispiel entstehen beim Verbrennen von massivem Holz keine hochgiftigen Gase, im Gegensatz zu manchen Kunststoffen oder Dämmermaterialien.
Auch wichtig.
Und nach einem Brand kann Löschwasser einfach wieder aus dem Holz austrocknen. Verkohlte Oberflächen lassen sich oft sogar reparieren, indem man die beschädigte Schicht abträgt.
Das ist ja erstaunlich.
Ja, all das kann sich positiv auf die Einstufung durch Versicherungen auswirken. Gesetzlich vorgeschrieben sind natürlich Rauchmelder.
Klar.
Zusätzliche Sprinkleranlagen sind im privaten Wohnungsbau in Deutschland aber meist nicht gefordert oder üblich. Für Holzhäuser. Die genaue Ausführung muss aber immer mit dem Architekten nach den lokalen Bauvorschriften geplant werden.
Verstehe. Kommen wir nochmal zum Dach. Der große Überstand als Schutz wurde ja schon genannt. Ihre Unterlagen betonen, dass für die sichtbare Konstruktion, also die Sparren, die das Dach tragen, und die Pfetten, auf denen die Sparren aufliegen, oft ebenfalls Rundstämme verwendet werden.
Ja, um die Ästhetik des Hauses fortzuführen. Das passt einfach zusammen.
Und hier schlägt wieder die Setzung zu, nehme ich an.
Genau. Unbedingt. Die Verbindungen zwischen Dachstuhl und Wänden müssen so konstruiert sein, dass sie die Setzung der Wände aufnehmen können, ohne dass das Dach Schaden nimmt.
Wie macht man das?
Dafür gibt es spezielle Beschläge, Schraubfüße oder Gleitlager, die erlauben eine Bewegung.
Okay.
Bei der Dacheindeckung selbst, also Ziegel, Schiefer, Metall, ist man relativ frei, muss sich aber nach dem Bebauungsplan und der Dachneigung richten. Qualität ist hier natürlich wichtig für Dichtigkeit und Langlebigkeit.
Logisch.
Und genau diese Setzung ist auch bei Fenstern und Türen der alles entscheidende Punkt.
Wieder die Setzung?
Immer wieder die Setzung. Man kann sie nicht einfach starr in die Wand einbauen wie bei einem Steinhaus.
Sondern?
Da sich die Holzwand darüber ja um mehrere Zentimeter senken wird, brauchen Fenster und Türen oberhalb einen sogenannten Setzungsraum oder Luftspalt.
Ah, Platz zum Schrumpfen.
Genau. Und die Rahmen müssen mit speziellen Gleitbeschlägen befestigt werden, die es der Wand erlauben, daran vorbeizurutschen, ohne Druck auf das Fenster oder die Tür auszuüben. Sonst würden sie klemmen oder gar zerdrückt werden.
Puh, das klingt kompliziert.
Ist es auch, wenn man es nicht kann. Deshalb ist Erfahrung hier so wichtig.
Was für Materialien eignen sich denn für Fenster und Türen in so einem Haus? Passt da Kunststoff?
Naja, optisch passen natürlich Holzfenster oder auch Holz-Aluminium-Fenster sehr gut. Diese haben auch den Vorteil, dass ihr Material auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ähnlich reagiert wie das umgebende Stammholz. Das reduziert Spannungen.
Okay.
Energetisch ist heute eine Dreifachverglasung Standard und wird auch hier empfohlen.
Und die Abdichtung zwischen dem geraden Fensterrahmen und der runden Wand?
Ja, das ist auch ein Knackpunkt. Hierfür gibt es spezielle, flexible Dichtungsbänder und Systeme für den Blockhausbau. Die müssen dauerhaft dicht halten und die Bewegung mitmachen.
Also auch hier Fachleute ranlassen?
Unbedingt. Der Einbau ist definitiv eine Sache für Fachleute mit Erfahrung im Blockhausbau. Und natürlich muss die Statik beachtet werden, wenn man große Öffnungen plant.
Logisch. Wie sieht es mit dem Heizen aus? Profitieren Naturstammhäuser auch hier von ihrer massiven Bauweise? Man hört ja oft was von gutem Raumklima.
Ja, das Raumklima wird oft als sehr angenehm und ausgeglichen beschrieben. Eben weil die Holzwände Wärme gut speichern und Feuchtigkeit regulieren können.
Und die Heizung selbst? Geht da alles?
Grundsätzlich sind alle modernen Heizsysteme möglich, von Gas über Pellets bis hin zu Wärmepumpen. Ihre Unterlagen heben hervor, dass Fußbodenheizungen besonders gut harmonieren.
Warum?
Sie sind effizient, da man wegen der gleichmäßigen Strahlungswärme die Raumtemperatur oft 1-2 Grad niedriger einstellen kann als in Steinhäusern, um die gleiche Behaglichkeit zu empfinden.
Ah, okay.
Viele ergänzen das gerne mit einem Kaminofen für die Gemütlichkeit und als zusätzliche Wärmequelle.
Klar, passt ja auch optisch gut.
Ja. Ein interessanter Punkt ist auch die relativ schnelle Aufheizzeit. Im Vergleich zu massiven Steinhäusern, die ja lange brauchen, um durchzuwärmen, soll ein Naturstammhaus binnen etwa einer Stunde auf Wohlfühltemperatur sein.
Das ist praktisch.
Ja. Die Integration von Solarenergie ist ebenfalls problemlos möglich.
Gut zu wissen.
Bleiben noch die Installationen. Strom, Wasser, Lüftung. Auch hier gilt, die Setzung ist der Taktgeber.
Oh je, schon wieder.
Ja, es zieht sich durch. Für die Elektroinstallation bedeutet das flexible Leitungen und spezielle Installationskanäle oder Bohrungen. Die müssen genügend Spielraum lassen, damit Kabel nicht gequetscht oder abgerissen werden. Gute Anbieter, so steht es in ihrem Ratgeber, bereiten viele dieser Bohrungen und Kanäle schon im Werk vor. Das erleichtert die Sache.
Das ist gut. Und Wasser?
Ähnliches gilt für Wasserleitungen. Auch hier sind flexible Verbindungen wichtig. Idealerweise verlegt man sie so, dass sie zugänglich bleiben und nicht direkt in den Stämmen verschwinden.
Wegen Lecks.
Genau. Um bei eventuellen Lecks schnell reagieren zu können und feuchte Schäden am Holz zu vermeiden. Eine sehr sorgfältige, vorausschauende Planung der Leitungswege ist hier essentiell.
Klingt alles sehr durchdacht. Ein letzter wichtiger Punkt, der für Kopfzerbrechen sorgen kann, der Bauantrag. Kann es passieren, dass ein Bauamt Nein sagt, nur weil es ein Naturstammhaus ist? Ist das irgendwie suspekt?
Nein, eigentlich nicht. Laut Ihrem Ratgeber ist die Bauweise an sich kein Ablehnungsgrund. Ein modernes Naturstammhaus kann alle baurechtlichen Anforderungen erfüllen.
Aber Ablehnungen gibt es doch sicher trotzdem manchmal.
Ja, aber die haben meist andere Gründe. Das Haus passt vielleicht nicht in das bestehende Ortsbild oder widerspricht den Vorgaben eines Bebauungsplans, zum Beispiel bei der Dachform oder Fassadengestaltung.
Ah ja, die Klassiker.
Genau. Oder es gibt konkrete Verstöße gegen Baurecht, etwa bei den Abstandsflächen zum Nachbarn, beim Brandschutz, obwohl der ja gut ist, oder bei Umwelt- und Naturschutzauflagen. Auch Denkmalschutz kann eine Rolle spielen.
Und was tun, wenn die Ablehnung kommt? Gleich aufgeben?
Nein, auf keinen Fall. Zuerst braucht man die schriftliche Begründung. Dann hat man in der Regel 4 Wochen Zeit, Widerspruch einzulegen.
Okay.
Oft ist es sinnvoll, das Gespräch mit der Behörde zu suchen und gemeinsam mit dem Architekten nach Kompromissen zu schauen. Vielleicht lässt sich die Planung ja anpassen.
Und wenn das nicht klappt?
Wenn alles scheitert, bleibt als letzte Option die Klage vor dem Verwaltungsgericht.
Puh.
Um solchen Ärger möglichst zu vermeiden, empfiehlt Ihr Ratgeber dringend, frühzeitig eine Bauvoranfrage zu stellen.
Ah, um vorzufühlen.
Genau. Damit kann man die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des Projekts an diesem Standort klären, bevor man viel Geld in die detaillierte Planung steckt.
Sehr guter Tipp.
Fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse aus Ihren Unterlagen noch einmal zusammen. Ein Naturstammhaus ist deutlich mehr als nur eine rustikale Hülle.
Ja, das wurde klar.
Es repräsentiert eine Bauweise, die auf die natürlichen Stärken von massivem Holz setzt. Hervorragende Dämmung, angenehmes Raumklima, gute Ökobilanz.
Mhm.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der sorgfältigen Auswahl des Holzes und vor allem im konsequenten Management der Setzung. Diese natürliche Bewegung des Holzes muss in jeder Bauphase und bei jedem Bauteil bedacht und konstruktiv gelöst werden.
Von der Wand bis zur Steckdose sozusagen.
Genau, von der Wand über das Dach bis zu Fenstern und Installationen. Die Wahl der Gebäudeform ist eine wichtige Abwägung zwischen Kosten, Effizienz und architektonischem Anspruch. Und wir haben gesehen, dass auch der Brandschutz überraschend gut ist.
Ja.
Was man aber nicht vergessen darf, es erfordert spezialisiertes Know-how, präzise Planung und Ausführung. Und ganz wichtig, das Fundament ist in der Regel eine Extraleistung und ein eigener Kostenpunkt.
Mit diesem Wissen aus Ihrem Ratgeber sind Sie jetzt sicher besser vorbereitet, um zu beurteilen, ob dieser Weg zum Traumhaus für Sie der richtige ist.
Hoffentlich.
Sie kennen die entscheidenden Stellschrauben, die Vorteile, aber eben auch die Herausforderungen von der Holzauswahl über die technischen Notwendigkeiten wegen der Setzung bis hin zu möglichen Hürden beim Bauantrag.
Mhm.
Das sollte Ihnen helfen, informierter in weitere Überlegungen oder Gespräche mit Anbietern und Architekten zu gehen.
Ja, das denke ich auch. Vielleicht noch ein Gedanke zum Schluss, der über die reinen Fakten hinausgeht.
Gerne.
Ihr Ratgeber konzentriert sich natürlich stark auf die technischen und praktischen Aspekte. Das ist auch wichtig und richtig.
Klar.
Eine interessante Frage.
Welche tiefere Wirkung auf das Wohlbefinden, auf die Verbindung zur Umwelt, könnte diese ständige Präsenz des natürlichen Materials haben? Das ist etwas, das man vielleicht nur durch das Erleben selbst herausfinden kann. Ein Gedanke jenseits der reinen Faktenlage.